heute Gedanken machen. Gott hat einen großartigen Plan für jeden Einzelnen von uns. Und ich freue mich über jeden Einzelnen, der gekommen ist, der von Gott was erwartet. Gott hat große Gedanken, der hat sich was gedacht, als er dich gemacht hat. Ob dünn oder dick oder klein oder groß, spielt jetzt keine Rolle. Er hat sich Gedanken gemacht über dein Leben, warum du da bist. Kleine Menschen, die müssen sich durchsetzen. Große Menschen, ja, denen wird vieles gegeben und so. Das läuft so. Weißt du, jeder hat so seine Fähigkeiten und Unfähigkeiten. Und Gott hat uns komplett perfekt geschaffen. Halleluja. Ich bin dankbar, dass ich sein darf. Und ich versuche, niemanden zu kopieren. Zeitlang habe ich probiert. Das hat nicht geklappt. Gab es nur Probleme. Bin über meine eigenen Füße gestolpert. So, wenn du anderen nachmachst, bleibe und werde ein Original. Das ist, was Gott will. Gott hat einen großartigen Plan für dich. Ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Am Mittwoch achte auf die Gangart Gottes. Weißt du, Gott geht 7 Meilen Schritte. Er geht vorwärts. Du sollst mit Gott Schritt halten. Da gibt es manche Leute, ja, die singen das Lied, Jesu, geh voran auf der Lebensbahn. Und wir wollen nicht verweilen, dir getreu nachzuhören. Manche laufen ihm voraus und manche hinken hinterdrein. Lasst uns mit dem Herrn im Gleichschritt gehen. Das ist, was meine Botschaft sein wird am Mittwoch. Achte auf Gottes Gangart. Gott passt sich dir an. Gott passt sich dir an, so wie du bist. Wenn du Schnecke bist, passt er sich dir als Schnecke an. Und dann geht es so langsam. Und wenn du ein Antilope bist, dann rennt er mit dir mit. Gott kann mit dir jederzeit und in jedem Augenblick Schritt halten. Achte auf Gottes Gangart. Dann am Freitag wird das Thema sein, ein bisschen komisch manchmal, aber Gott trennt. Gott trennt uns von Menschen, die uns nicht liegen. Gott trennt uns von Dingen, die uns Probleme machen. Gott trennt uns, weißt du, Gott ist nicht nur, dass er verbindet und heilt und was weiß ich. Nein, Gott trennt uns. Gott trennt uns. Wir werden plötzlich abgeschnitten. Lass das zurück, löse dich davon. Gott trennt uns von allen Dingen, was uns Sorgen, Kummer und so weiter bereitet. Gott ist also nicht nur ein Gott, der verbindet und heilt, er trennt. Er operiert. Dieses Krebsgeschwür macht er da raus. Weißt du, und dann beginnt die Therapie. Erst nach der Operation. Samstag wird das Thema sein, Gott hat Großes für dich schon vorbereitet. Im Angesicht deiner Feinde deckt er den Tisch. Komplett perfekt. Das wird die Botschaft sein am Samstag. Gott hat Großes für dich vorbereitet. Deine Delikatesse. Weißt du, der eine mag das, der andere mag das. Es gibt Leute, die mögen nur Knödel. Die anderen nur Spätzle. Aber Gott weiß, was dir richtig schmeckt und dir gut bekommt. Freu dich darauf. Gott hat Großes vorbereitet. Und dann, ich habe ein Thema am Sonntag, kommenden Sonntag, so Gott will und wir leben. Warum musste Hiob so viel leiden? Natürlich gibt es so philosophische Christen, die sagen, ja, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Aber das ist nicht alles. Weißt du, das sind nur andere Dinge, da war der Teufel noch im Spiel. Der Teufel hat versucht mitzumischen und klagte den Hiob an und sagte, ja weißt du, der kann wunderbar glauben. Nimm ihm mal das weg, nimm sein Haus weg, seine Kinder, nimm seine Gesundheit weg und du wirst sehen, was da alles passiert mit diesem Mann. So, komm zu diesen Gottesdiensten, schau im Internet, was so das nächste Thema ist. Und ich sag dir, Gott ist dabei, Gott segnet uns. Wir gehen aufregenden Zeiten entgegen, wir wissen nicht, was morgen kommt, aber diese Dinge kommen. Was kommen soll, was Gott zugelassen hat und du wirst überrascht sein. Gott hat großartige Pläne für dich, für dein Leben und die Frage ist, die ich heute Morgen mir stelle, kennst du den Plan? Hast du schon reingeguckt in diesem Grundplan deines Lebens, in die Blaupause des Herrn? Weißt du, die technische Zeichnung, die muss man lesen. Also als technischer Zeichner, da versteht man die Zeichnung, guckt man an, aber mancher, der da nicht so eingeführt ist und nicht so gebildet ist und nicht so geschult ist, der hat keinen Überblick. Sagt, was soll das Ganze, die ganzen Striche? Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott hat einen Plan für dein Leben. Weißt du schon, was Gott für dich geplant hat? Die nächsten Gottesdienste werde ich darüber sagen. Im Angesicht deiner Feinde deckt er den Tisch. Im Angesicht deiner Krankheit, so wie wir jetzt im Zeugnis von der Hedi gehört haben. Weißt du, mitten in der Schwierigkeit, du entdeckst etwas ganz anderes, etwas Großartigeres, etwas, ja, Gottes Willen, Gottes Idee. Denn Gott ist noch nicht fertig mit dir und mit mir. Er geht weiter. Und ich bin Gott dankbar, dass ich von Entdeckung zu Entdeckung gehen darf mit Gott. In 1. Korinther 2, Vers 9, da ist mein Ausgangstext, da heißt es, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieb haben. Die Frage ist, wenn du Gott liebst, unmögliche Dinge erwarten dich, Unfassbares, Unerklärbares. Und dann in Vers 10 heißt es dann weiter, und das hat Gott uns durch seinen Geist offenbart. Und denn der Mensch weiß, Und nur der Geist weiß, was in den Menschen drin ist. Weißt du, du kriegst diese Offenbarung. Das ist der Wille Gottes. Das muss so kommen. An dem komme ich nicht vorbei. Kann ich mogeln, so viel ich will. So, Gott hat einen Plan und der Heilige Geist offenbart dir den Willen Gottes. Und dann bist du ruhig und gelassen. Die können ruhig nehmen, die können ruhig gehen. Wir trennen uns oder wir lassen das wachsen. Das Unkraut, ich reg mich nicht über das Unkraut auf. Manchmal regen wir uns über das Unkraut auf. Aber das Unkraut ist auch manchmal gut und nützlich. Verstehst du, was machen die Kaninchen, wenn es keinen Löwenzahn gibt? Und Löwenzahn gehört auch eigentlich zur Natur und so weiter. Du bist eine Erfindung Gottes, ein Plan. Gottes hat dich entworfen und zwar, du hast mich wunderbar zubereitet im Mutterleib. Noch nicht einmal, dass du dich angestrengt hast. Ich will dir die Theorie wegnehmen und einfach sagen, du musst nicht dich anstrengen, das muss ich was werden. Nein, Gott macht es. Gestern sprachen wir von der Raupe und Schmetterling. Weißt du, die Raupe muss nur mitmachen, nur dabei sein, nur zulassen, nur gewähren lassen. Und dann wird es mit der Zeit, wenn sie die richtige Zeit gekommen ist, dann wird es ein Schmetterling und wird fliegen. Nur durch Gott und bei Gott und so weiter, wenn du an der Seite Gottes bist, funktionierst du richtig, funktionierst du perfekt und dann entwickelt sich und dann verpuppt sich in einem Kokon und plötzlich, das wird alles zu eng und du willst deine Flügel mal ausprobieren, wie breit die sind, wie groß sie sind und plötzlich wirst du ein Schmetterling und zerbrichst diese ganze Verpackung. Wir müssen lernen, von der Verpackung wegzukommen von unserem Leben und dieses Netto in uns entdecken, dieses, was wir wirklich sind. Nur Gott allein weiß, wie er uns verwenden kann, wie wir brauchbar sind, zu was wir fähig sind. Und nur der Herr allein weiß, was du wirklich brauchst. Und das ist das Große für mich. Gott kennt meinen Weg von Anfang an. Da bin ich noch gar nicht geboren gewesen. Geschwister, und das ist das Großartige für mich. Vor Grundlegung der Welt hat er alles festgelegt. Bevor Adam und Eva gesündigt haben, bevor ich gesündigt habe, bevor Menschen sich an mir versündigt haben, hat Gott alles festgelegt in meinem Leben. Und es läuft nach seinem Plan. Gott hat einen großartigen Plan für dich. Nur Gott allein weiß, wie belastbar du bist. Weißt du, manchmal überschätzt du dich selbst und übernimmst dich und wunderst dich, warum zerbreche ich? Aber Gott weiß. Und deshalb kommt auch das Thema, was wir demnächst betrachten. Gott trennt dich. Wenn es dir zu viel wird, nimm das weg. Und lässt gar nicht mehr zu. Und er blockiert dich. Und deshalb, da denkst du, der Teufel war es wieder. Der hat mich verhindert. Nein, der Herr hat dich getrennt von bestimmten Sachen, dass du nicht da mitschleppst, die ganze Last von Generationen. Der Heilige Geist weiß, in was du drin steckst, wozu du fähig bist, wozu du veranlagt bist. Und jeder Mensch ist anders. Der eine ist künstlerisch veranlagt und der andere ist Grobschmied. So, jeder hat seine Veranlagung. Weißt du, der so feinlich, so sensibel veranlagt ist, der wird nie ein Grobschmied werden. Seine Finger sind viel zu kurz. Aber Gott weiß, was du kannst, was dir gegeben worden ist, wo du am besten passt, was er dir anvertrauen kann. Weißt du, Gott weiß, ob er dir 1 Million anvertrauen kann. Weißt du, Gott weiß, oder vielleicht dem kann ich nicht mal 100 Euro anvertrauen. Gott weiß, wie vertrauenswürdig du bist. Und wie du mit deinen Dingen umgehst. Gott weiß, wie stark du bist. Er weiß, wie widerstandsfähig du bist. Er weiß alles. Deshalb, und er hat dein Leben geplant, weil er das alles gesehen hat. Er weiß, was er dir zumuten kann. Ob er dir diese Krankheit zumuten kann. Ob er dir dieses Problem dir zumuten kann. Ob er dir diese Menschen dir zumuten kann. Verstehst du? Er weiß, wenn er dir in den Weg stellen kann. Gott ist ein allwissender Gott. Sollte ihm etwas verborgen sein. So, Gott weiß, wie du richtig tickst und funktionierst. Er kennt deine Grenzen. Du selbst kennst manchmal deine Grenzen nicht. Du überforderst dich, aber der Herr sagt, stopp, 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 langsam. Halte an, hol mal Luft, mach mal Pause. Weißt du, wir sollten aufhören, andere zu kopieren. Wir sollten Originales werden. Das, was Gott von unserem Leben wollte. Viele bleiben auf der Strecke, weil sie denken, ich muss mithalten, wie der Pastor Matthäus das macht, so als Antilope oder Elefant oder was weiß ich. Nein, Gott hat dich als eine Maus geschaffen, als Schnecke. Und du musst dich damit abfinden. Aber lieber Gott, ich wollte ja Saurier werden. Ein Riese. Verstehst du? Nein, Gott hat dich als Lilliputaner gemacht. Und danke Gott, auch die Lilliputaner haben eine Existenzberechtigung. Nicht jeder muss eine Antilope sein. Stell dir mal vor, die ganze Welt wäre ja voll Antilopen. Und Gott hat diese Vielfalt geschaffen. Weißt du, diese kleinen Käferchen, diese ganzen Ameisen und alles, was so kreucht und feucht. Und dann diese Vögel. Es wäre doch schön, wenn ich fliegen könnte. Aber nein, zuerst darfst du als Raupe kriechen. Das ist Gottes Plan. Und du sollst dich in den Plan Gottes hineinfügen. Gott weiß, was das Beste für dein Leben ist. Finde heraus, was und wie hat Gott dich geplant. Und versuche, das zu bleiben. Das, was Gott, das Geist in dir offenbart. Johannes, bleib normal, bleib auf dem Teppich. Versuch nicht, jemand anders zu sein. Sei das, was du bist. Und sei gut, was du bist. Gott hat großartige Pläne mit uns Menschen, mit jedem Einzelnen, individuell. Jeder Einzelne ist für was anderes vorgesehen. Der andere in die Küche, der andere in der Besenkammer und der andere im Keller. Weißt du, wir haben verschiedene Funktionen. Jeder Einzelne hat eine andere Funktion und wir sollten unsere Funktion entdecken. Du bist eine Handfertigung Gottes. Eine Handfertigung Gottes. Du bist einmalig und du bist ein Original und danke Gott, dass du du sein darfst. Die meisten Leute, die beten, Herr, ich möchte das und das wie Paulus, wie Petrus, wie Johannes, wie Thomas und wie Matthäus und wie die ganzen Apostel. Herr, nein. Sei so, wie Gott dich gewollt hat. Er hat dich bei deinem Namen gerufen. Er hat nicht den Johannes gerufen und den Petrus hat dich gerufen bei deinem Namen. Und du sollst sein sein. Jeder ist von Gott wertvoll. Jeder ist von Gott ein auserwähltes Werkzeug. Nicht nur der Bruder Paulus. Nein, du bist ein auserwähltes Werkzeug für deinen Kiez, für deine Umgebung, für deine Familie. Dort sollen wir Licht und Salz sein. Und dort sollen wir unsere Position einnehmen und wirken. So was hat Gott alles gedacht, als er dich gemacht hat. Seit Anfang der Welt, da ist noch nichts gewesen, hat dich geschaffen und dich geplant. Und wunderbar hast du mich zubereitet im Mutterleib meiner Mutter. Du hast mich wunderbar zubereitet. Jeder Einzelne ist so wunderbar von Gott zubereitet. So, was hat Gott mit dir vor? Lass uns darüber nachdenken. Er hat uns erwählt. Da, weißt du, da warst du kein Heiliger, da warst du noch Sünder. Du hast überhaupt noch gar nicht existiert. Da hat er gesagt, den will ich so und so haben. Und dann die Pläne entworfen und dann die Pläne bereitgestellt, dem Erzengel vorgestellt. Stell dir mal vor, in 1500 Jahren wird der und der geboren werden, der wird so und so sein. Unser irdisches Leben ist nicht alles. Weißt du, wir haben ein hohes Ziel von Gott gesteckt bekommen. Weißt du, Gott hat dich erwählt, da konntest du noch nicht einmal sündigen. Dich gab es noch gar nicht. Weißt du, deine Sünden und deine Fehler, die hat er total übersehen. Er hat gesehen schon, da ist die Vergebung, die Versöhnung, die Gnade. Und er hat dich erwählt, da konntest du noch gar nicht wieder gut machen, noch gar nicht reifen und dich entwickeln. Weißt du, dort hat er vor Grundlegung der Welt erwählt. Das ist das Große, wenn du mal die Erwählung Gottes verstehst. Diese Welt ist nur eine Vorstufe für die Herrlichkeit, für die wahre Entwicklung. 1. Johannes 5, Vers 11, wir sind für das ewige Leben geschaffen, heißt es dort. Und das ewige Leben ist in uns und wir tragen dieses ewige Leben in uns, diesen Keim des Lebens. Wir Menschen haben noch ein anderes Leben als das jetzige Leben. Schon vor Grundlegung der Welt hat Gott uns erwählt. Das irdische, das materielle, das sichtbare Leben ist nicht alles. Wenn das alles wäre und es kein Weiterleben gäbe, das wäre dann alles sinnlos. Aber Gott hat uns Sinn gegeben. Wozu bin ich da? Das, was Gott uns durch sein Odem gab, da wurde uns etwas eingehaucht, etwas eingeimpft, etwas mitgegeben. Und das kann nicht sterben. Das, was Gott uns gegeben hat, die Berufung kann nicht sterben. Dir kann alles genommen werden, aber das Göttliche in dir kann dir nicht zerstört werden. Seele und Geist können nicht sterben. Hast du schon irgendwo einen Friedhof gesehen für Seele und Geist? Das gibt es nicht. Verstehst du? Nicht einmal eine Kammer, nicht einmal einen Aufenthaltsraum. Kein Mensch weiß, wo das ist. Aber Gott hat für Seele und Geist einen Platz bereitet. Paulus sagt hier, wir wissen, und das wissen wir, wenn unser Leib einmal zerfallen wird, dann werden wir einen Bau von Gott haben, diese baufällige Hütte. Und wenn du genau deinen Körper anschaust, du bist wie eine baufällige Hütte. Da ist Morsch, dort ist der Wurm drin und dort ist das und dort ist jenes. Verstehst du, unser Körper ist nicht perfekt. Und wir haben einen Bau von Gott. Wenn unsere Hütte zerfällt, wir werden einen neuen Leib erhalten. So wie Gott dieses Mal einen Körper geschaffen hat, und das ist die Maschine, das Auto, in dem du fährst, du steuerst hier diesen Körper, du bestimmst, was hier in diesem Leben mit dir passiert. Weiter schreibt der Apostel Paulus, Gott hat uns ein festes Haus gegeben, nicht von Menschen errichtet. Gott hält es im Himmel bereit für dich, und solange wir in unserem natürlichen Leib Leben fürchten wir uns vor dem Tod, das ist wahr. Also die Angst vor dem Tod ist menschlich, ist irdisch, das dürfen wir haben, das ist nichts Verkehrtes. Keiner will sterben, denn wir haben in uns diesen Selbsterhaltungstrieb. Ich will leben, ich muss leben, ich muss schaffen. Und dann kämpfst du gegen Krankheit, gegen Tod und Teufel und die Hölle und was es auch immer sein mag. Paulus sagt dann weiter, es wäre mir lieber, oder uns als Christen, es wäre uns lieber, wir bräuchten nicht zu sterben. Also, es wäre mir besser, sondern wir können einfach in das neue Leben überwechseln und damit das Vergängliche vom Leben überwunden wird. Aber das ist nicht so. Gott hat einen Plan, das ist der Weg. Die Natur stirbt und da kommt der Frühling wieder und da wacht wieder alles auf und geht wieder auf. Wir sind der Vergänglichkeit unterworfen. Das ist unser Fakt. So, das ist ein Gesetz. Du musst keine Angst haben. Jetzt verstehst du, ich vergehe, mir wird alles genommen, ich muss alles dalassen. Du bist für die Unvergänglichkeit geschaffen, Bruder, Schwester. Für die Unvergänglichkeit. Das ist die große Idee Gottes für dein Leben. Wenn uns diese irdische Hülle weggenommen wird, wir werden eine andere Hülle bekommen für den Inhalt, für die Seele und Geist, das, was von Gott ist. Das Äußere vergeht, aber das Innere bleibt. Es gibt ewige Gegenstände und über die möchten wir uns Gedanken machen heute. Wir machen in der anderen Welt weiter, so wie wir aus der vorhergehenden Welt kommen. Wir haben so viele Ahnungen vom Paradies, vom Himmel, von den Engeln. Weißt du, wir träumen. Wir haben so viele Träume. Wir kommen aus der anderen Welt. Und jetzt sind wir in so einer kalten, brutalen, herzlosen, irdischen Welt. So wie die Flüchtlinge, die, wir wollen nach Schweden, wir wollen nach Schweden. Die wollen alle nach Schweden auswandern. Durch Deutschland, durch nach Schweden. Und weißt du, was dann passiert ist? In Schweden ist Winter. Und dort ist es kalt und dort ist Mitternachtssonne. Verstehst du, da kommt die Sonne gar nicht auf. Und jetzt wollen sie wieder nach Deutschland zurück. Aber zuerst wollen sie nach Schweden. Und so diese Kalte, da kommst du nach Schweden, plötzlich da bist du in der Eis, im Kühlschrank drin. Und dann willst du zurück. Weißt du, aber Gott lehrt uns. Und wir sollen stabil sein und widerstandsfähig werden. Wir machen weiter und das ist die Botschaft, die Gott mir gegeben hat. Mach weiter, egal wo du bist, egal was du hast und egal was du nicht hast, wir machen weiter. Das ist Gottes Wille und Gottes Plan für unser Leben. Selbst wenn die Welt untergeht, wir machen weiter. Das ist Gottes Plan, dieser Selbsterhaltungstrieb. Das ist der Engel in dir, der sagt, mach weiter, hör nicht auf, mach weiter. Auch wenn alles stirbt und wenn alles vergeht, Gott will es, dass du weitermachst, dass du nicht dich aufgibst. Deine Bestimmung, diese ewige Bestimmung von Gottes, mach weiter. Mach weiter in dem, was du angefangen hast. Mach weiter das, was Gott dir gezeigt hat. Das, was der Heilige Geist dir offenbart hat, mach weiter. Denn du dienst einem mächtigen König, einem herrlichen Herrn. Weißt du, du kannst nichts leisten. Und ich komme jetzt zu einem Punkt, vielleicht das Evangelium mal von der ganzen anderen Seite aufzusäumen. Weißt du, du kommst zu einem Punkt, zu einer Erkenntnis, Gott kann sich gar nicht leisten, dass ich aufgebe, dass ich resigniere. Da wird Gott pleite gehen. Wenn ich nicht mehr in die Versammlung gehe, dann kann der Pastor nach Hause gehen. Verstehst du, wenn ich nicht mehr unterstütze das Reich Gottes, dann ist der liebe Gott pleite. Ulrich Barzani hat einmal eine Predigt gehalten und da hat er gesagt, der liebe, hier in Berlin, und hat er gesagt, der liebe Gott hat kein anderes Geld als das Geld, das in den Taschen der Kinder Gottes liegt. Verstehst du? Gott hat kein anderes Geld. Der kann nicht von der Welt holen oder vom Teufel holen. Der Teufel wird ihm nichts geben. Deshalb, weißt du, die Sache geht weiter. Jesus braucht uns. Du brauchst Jesus. Ohne mich könnt ihr nichts tun, aber Jesus braucht auch dich, Bruder, Schwester. Das ist der Plan Gottes für dein Leben. Du wirst von Gott gebraucht. Du darfst Gott nicht in den Stich lassen. Und was das immer auch heißt. Weißt du, wir sagen oft und predigen, gerade du brauchst Jesus. Aber ich möchte auch umgekehrt sagen, Jesus, gerade du brauchst uns. Der braucht uns. Meine Mitarbeit, mein Gebet, meine Anbetung. Gott braucht mich. Denk drüber nach. Dein Plan, wozu Gott dich geschaffen hat. Gott hat nicht dich geschaffen, dass du ihn brauchst, sondern er braucht dich. Denk drüber nach. Gott braucht gerade dich. Deshalb macht der Heilige Geist unsere sterblichen Leiber lebendig. Und zwar ständig. Deshalb werden wir ständig erneuert, weil Gott mich braucht. Du darfst dich wichtig nehmen in den Augen Gottes. Gott braucht mich. Gott hat dich eingeplant für seine Sache. Er rechnet mit dir auf Schritt und Tritt. Er rechnet damit, dass du ihm hilfst, sein Reich zu bauen. Gott wird untergehen. Und Gott hat hier auf dieser Erde nichts zu melden. Das ist sein Plan, dieses Stück, was dem Satan gehört. Satan ist der Herr dieser Erde. Und wir sind hier, um die Welt für Gott zu erobern, zurückzuerobern und gegen den Teufel zu gehen. Gerade Gott braucht uns, jeden Einzelnen. Wir können ohne ihn nichts tun und er kann ohne uns nichts tun. Wir sind sein verlängernder Arm. Wir sind die Stimme des Herrn. Johannes der Täufer, eine Stimme des Herrn, die dem Herrn den Weg bereitet. So, Gott braucht gerade uns, weil er ohne uns seinen Willen hier auf diesem Planeten Erde nicht verwirklichen kann. In aller Liebe. Du denkst ja, Gott ist allmächtig. Nein, Gott begrenzt sich auf dich und mich. Du hörst was, was du vielleicht noch nie gehört hast in diesem Sinne und so weiter. Gott braucht dich und uns, um hier sein Haus zu retten. Er braucht uns, um seine Sache zu retten. Gott braucht uns, um seine Gemeinde zu bauen. Also, wir sind Gottes Mitarbeiter. Was würde Jesus machen? Verstehst du, er kann nicht von der Seite auf der Seite und dort und rauf und runter springen. Er braucht Mitarbeiter. Das sind wir, das bist du und ich. Um sein Reich zu bauen, braucht Gott dich. Um sein Werk zu vollenden, braucht Gott dich. Deshalb hat er Apostel und Evangelisten und Propheten und Lehrer eingesetzt, damit die Heiligen zubereitet und zugerüstet werden. Gott braucht jeden Einzelnen von uns. Und wir sind Salz und wir sind Licht der Welt, der Erde. Gott kann nur durch uns den Sieg erringen. Weißt du, der Goliath triumphiert. Ich bin der Herr. Aber dann kommt der kleine David in der Vollmacht des Heiligen Geistes. Und was passiert? Gott braucht dich zur Vergebung der Sünden. Wir müssen lernen zu vergeben. So wie Gott uns vergeben hat, jetzt fangen wir an zu vergeben, zu erlassen. Und das, was wir anderen Leuten antun, das passiert bei uns wieder. Und so ist ein Kreislauf. Gott braucht dich, um seinen Namen zu heiligen. Wir beten wie am Vater unser, geheiligt werde dein Name. Der Teufel heiligt nicht den Namen Gottes. Die Medien heiligen nicht den Namen Gottes. Erwarte nicht, dass die Schauspieler den Namen Gottes heiligen, die lästern den Namen Gottes. Im Gegenteil, verstehst du, die schimpfen über Gott. Aber das Schöne dabei ist, wir dürfen den Namen Gottes heiligen. Und Gott gebührt alle Ehre. Ich traue auf ihn. Ja, ich traue auf ihn. Ohne dich könnte Gott kein Gott sein. Verstehst du das? Das ist ein Geheimnis. Denk drüber nach, bevor du mit mir diskutierst. Ohne dich könnte Gott kein Gott sein. Was würde er machen? In deiner Umgebung, in deinem Kiez. Gott könnte sich nicht verwirklichen. Ohne dich könnte Gott nicht zu seinem Recht kommen. Du musst den Namen des Herrn verteidigen. Auf Gedeih und Verderb. Das ist unsere Bestimmung. Nicht nur im Schlaraffenland zu leben, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Nein, wir müssen hart angehen und sagen, dem Herrn gehört das Land. Der Herr willst, der Herr bedarf den Esel. Der Herr braucht, wo ist der Platz, das du vorbereitet hast für das Abendmahl? Verstehst du, der Herr braucht es, der Herr bedarf seiner. Ohne dich könnte der Herr den Teufel nicht vernichten. Jesus hat den Sieg errungen auf Golgatha, aber jetzt bist du, dass du fest auf den Teufel stehst und trampelst und sagst, in dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Jetzt bist du, was den Herrn verherrlicht als Sieger. Du bist mit Jesus auf dem Triumphwagen. Du bist für Gott sehr wichtig, sogar lebensnotwendig. Damit Gott überhaupt überlebt, vergiss es. Das ist keine Gotteslästerung, nein. Und ich will auch Gott nicht kleiner machen. Ich will durch die Botschaft, was Gott mir aufs Herz gelegt hat für heute Morgen, groß machen, wie wichtig du bist für Gott. Unerlässlich. Ohne dich würde von Gott nicht viel übrig bleiben. Ohne dich würde Gott kapitulieren müssen, aufgeben müssen. So wie du ohne Jesus nichts kannst, so kann Jesus ohne dich nichts. Ganz einfach. Warum? Die Bibel lehrt uns, er sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Der Weinstock ist ein krummes Holz, nicht einmal als Brennholz nützlich. Weißt du, so ein Weinstock ist für gar nichts nützlich. Kannst doch keine Möbelstücke machen, kannst kein Haus damit bauen. Weinstock ist einfach ein blödes, dummes, elendes Holz. Aber Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Ihr seid der Reben, die Reben. Weißt du, und an den Reben hängt alles. Die Reben werden beschnitten, die Reben werden behandelt und bearbeitet. So, und die Rebe kann ohne den Weinstock nichts. Und so sind wir voneinander abhängig. Der Weinstock und die Rebe. Der Weinstock ist wertlos, ohne Reben, nicht einmal als Brennholz zu gebrauchen. Und Gott hat alles sich auch so selbst angelegt. Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ihr braucht mich. Und Gott kann sich erst verwirklichen über die Rebe. Da kann was geerntet werden, die Frucht. Durch dich wächst Gott. In dem Maße, wie du reifst, In meiner Bibel heißt es, euretwegen wird Gottes Name gelästert. Oder auch gepriesen, das kann beides sein. Durch dich wächst die Sache Gottes in dieser Welt. Wird größer und größer und größer. Denk nur wie Apostel Paulus, der hat überall das Evangelium hingetragen, die ganzen Erde erfüllt und immer wieder der Name Jesus ist gefallen. Durch dich verbreitet sich die Erkenntnis Gottes auf dieser Erde. Du erkennst, du erlebst Jesus, du hast ein Zeugnis erzählst, wie Gott dir geholfen hat, wie du da hindurchgegangen bist, wie Gott dich hindurchgetragen hat. Durch dich kommt das Reich Gottes in diese Welt. Er ist inwendig in dir und jetzt trägst du weiter und erzählst den Leuten, ich kenne Jesus, ich liebe Jesus, ich bin für Jesus. Ein General ist ohne Armee wertlos. Verstehst du? Der kann noch so auftreten und noch so auftrumpfen und noch so viele Orden und Sternchen haben und was weiß ich. Der ist wertlos, wenn er keine Soldaten hat, die für ihn kämpfen. Was nützt der Kopf, wenn er keine Glieder hat? Was nützt das? Was nützt einem Meister, wenn er noch so viel Material hat, wenn wir diese, weißt du, und kann das nicht bearbeiten, hat die Werkzeuge nicht dazu? Was nützt ihm das Material und seine Pläne und seine Ideen, wenn niemand das abkaufen will nachher später oder dieses Werkstück? Du bist Gott wichtig, damit Gott weiterleben kann, damit er durch dich kreativ wird. Hör mal, in der Schöpfung, da heißt es drin, und Gott segnet den Menschen und macht den Menschen Mann und Frau und er segnete sie und sagte, füllt die Erde, macht euch die Erde untertan. Das ist Gottes Befehl, dieses hat sich noch nicht erfüllt und das ist noch nicht beendet und das ist noch nicht aufgehoben. Macht euch die Erde untertan und füllt die Erde. Wir füllen die Erde. Der Teufel setzt alles dran, wie beim Hiob. Sag deinem Gott ab, weißt du, er möchte deinen Glauben madig machen. Schmeiß alles hin, lauf weg, kümmere dich nicht mehr um das ganze fromme Zeug. Das bringt doch nichts. Weißt du, der möchte dir alles schwarz malen. Gib auf. Wenn das nicht so wichtig wäre, der Glaube an Gott, weißt du, würde der Teufel dich nicht so bekämpfen. Und hätte nicht so viel Respekt vor dir. Mein Vater hat immer so einen frommen Spruch gehabt, in deinem leeren Sack läuft kein Dieb nach. Verstehst? In deinem leeren Sack. Wenn da nichts drin ist, da interessiert sich niemand. Wenn sich der Teufel für dich interessiert, Bruder, Schwester, dann ist an dir was dran. Wenn der dich mit Fäusten schlägt, wenn er dich bearbeitet, massiert und knetet und zwickt und zwackt, dann ist an dir was dran. Denn dann hast du etwas, das möchte er haben. Du bist Gott wichtig. Du bist Gott wichtig. Und deshalb sitzt der Teufel dir so zu. Also, weißt du, mit Krankheit, mit Not und Elend und was weiß ich, Anfechtung, welcher Form auch immer. Wenn du Gott nicht so wichtig wärst, würde dich Satan dich nicht ständig blockieren und aufhalten und, weißt du, dich versuchen, vom Weg abzubringen, den Willen Gottes zu tun. Weißt du, wenn du nicht so wichtig wärst, aber in dir steckt was drin, in dir das Potenzial, das den Herrn zur Verfügung gestellt werden darf. Satan versucht, Gott zu behindern, wo er nur kann. Und Gott kann er nicht angreifen, aber dich kann er angreifen, weil du ein Repräsentant Gottes bist. Das ist die Idee, der Plan Gottes für dein Leben. Du bist für Gott da. Du bist ein Stellvertreter Gottes hier auf dieser Erde, nicht der Papst. Du bist es, der. Du bist es. Du bist ein Botschafter an Christi Stadt. Dich will er lahmlegen. Und wenn er dich lahmlegt, wenn er dich ans Bett fesselt, dann ist Gott ans Bett gefesselt. Wenn er dich krank macht, wenn er dich unter die Erde bringt, dann ist Gott unter die Erde gebracht und ausgeschaltet. Und wenn er das schafft, verstehst du, dann freut er sich jetzt, guck mal, da ist wieder ein Heiliger abgefallen. Wieder einer irgendwo verloren gegangen. Er versucht, dich zu verunsichern. Warum? Weil er weiß, wenn er dich verunsichert, wird das Reich Gottes verunsichert. Wenn dich angreifen kann, greift er das Reich Gottes an. Du bist für Gottes Verwirklichung sehr wichtig. Halleluja. Praise Gott. Du bist sehr wichtig für Gottes Verwirklichung. Wenn er dich abhalten kann, in den Gottesdienst zu gehen, wenn er dich abhalten kann, die Predigt zu hören, dann kann dein Glaube nicht wachsen, und das weiß er ganz genau, wenn dein Glaube nicht wächst, dann bist du null und nichtig. Aber der Glaube kommt aus der Predigt. Weißt du, er versucht irgendwo von hinten her, dich anzugreifen, weil du eine Idee Gottes bist. Weißt du, Gott kann weitermachen, auch ohne dich, aber der Weinstock braucht die Rebe, braucht einen Ansatz, wo Frucht wachsen kann. Gott kann dicht machen, wenn du nicht mehr mitmachst, die Kirche wird verkauft, die Gemeinde wird geschlossen, jetzt wird Disco draus gemacht oder was weiß ich, eine Moschee, das wird alles noch kommen. Da werden die Dinge schon passiert, sind Moscheen aus christlichen Kirchen, da wurden die ganzen Symbole entfernt und haben eine Moschee gemacht. Warum? Christen gehen nicht mehr hin, die haben kein Interesse, die gehen lieber in die Kneipe, statt in die Kirche. Wenn du Gott deinen Dienst versagst, hör mir zu, wenn du Gott deinen Dienst versagst, dann wird in deinem Teil das Reich Gottes zur Ruine, zu einer Wüste und die Schakale werden wohnen. Und dann hat der Satan gewonnen, wieder eine Kirche, wieder ein Tempel eingenommen und dann wieder zur Synagoge gemacht oder zu einem Tempel der Buddhisten oder wen auch immer. Weißt du, wenn er das schafft, dich von Gott abzuhalten, dich faul und lässig zu machen, oh, lass doch die anderen, die sollen es machen, die werden dafür bezahlt, dann geht Gott pleite. Überleg aber, du bist für Gott sehr wichtig. Wenn er dich hindern kann, weißt du, dann hindert er Gott. Gib ihm nicht, gib denen kein Geld. Weißt du, die sind nur hinterm Geld her. Nein, wir sind nicht hinterm Geld her. Gottes Sache funktioniert mit ganz anderen Mitteln, aber wir brauchen das. Reich Gottes braucht es. So wie Pazani sagte, der liebe Gott hat kein anderes Geld als in den Taschen der Kinder Gottes. Auf dein Konto. Nur bei Kindern Gottes. Gott braucht dich, um seine Mission zu finanzieren. Er ist auf deine und meine Unterstützung angewiesen. Überlege einmal. Mit deinem Beitrag wird Reich Gottes gebaut. Gott ist ein Bettler. Er ist arm. Er braucht die Finanzen seiner Kinder, dass sie ihn unterstützen, dass sie für ihn arbeiten, dass sie sich für ihn einsetzen. Wenn du aufhörst zu geben, Gott muss seine Arbeit einstellen. Der Pastor muss Hartz IV beantragen. Verstehst du? Wenn du aufhörst, Gottes Werk zu fördern, weißt du, da wird der entmutigt und der wird entmutigt. Das bringt nichts mehr, das ist alles, oh, das bringt doch, komm, mach mal dicht. Verstehst du, alles zu kostspielig, zu teuer. Wenn du aufhörst zu geben, dann hört der Pastor auf zu predigen, dann hört die Gemeinde auf, dann hört alles auf. Dann werden Zeichen und Wunder nicht mehr geschehen, denn das alles passiert in der Gemeinde, der Ort, wo sich Gott erwählt hat. Hier wird Ermutigung ausgesprochen. Und deshalb, wir sind von Gott berufen und wir sollen uns nicht unterkriegen lassen. Wir sollen weitermachen, egal wie viel Wind da ist und Gegenwind da ist. Du musst dich nicht wundern, dass die Moslems kommen. In aller Liebe, ich habe nichts gegen Moslems. Sie sind mir sympathischer wie manche Deutsche unter Umständen. Verstehst du, sie sind viel lieber, zuverlässiger. Und so, sie sind Allah hat es gemacht. Und die Christen, wo sind die Christen, wo sie sagen, so Gott will und wir leben? Verstehst du? Die haben Gott vergessen. Tut mir leid, aber das ist es. Die gehen nur noch an Weihnachten in die Kirche und sagen Gott, guten Tag. Das Böse triumphiert. Warum? Das Böse triumphiert nur, weil die Guten nichts Gutes tun. Oder nicht mehr Gutes tun. Und die anderen Gutes tun lassen. Wenn Gott nicht das bekommt, was ihm zusteht, was Gott durch dich verwirklichen, realisieren will, ich sage dir, da triumphiert der Teufel. Dann kann der Weinstock noch so gut sein, wenn die Rebe nichts bringt und die Rebe sagt, ich möchte nicht hier an diesem Weinstock, das gefällt mir nicht. Nicht wegen dem Weinstock, sondern wegen den Reben ist der Weinstock da. Und der Weinstock überlebt nur, weil Reben da sind. Sonst würde der Bauer abholzen und Acker draus machen. Die Rebe ist für den Weinstock da. Zum Überlebens wichtig. Ist Überleben wichtig für den Weinstock, dass es der Weinstock überlebt. Gott braucht gerade dich. Gott braucht gerade dich, um zu existieren, hier in Deutschland. Wir sollen das Land erfüllen von der Herrlichkeit Gottes. Wir sollen die Herrlichkeit Gottes proklamieren, wo wir sind. Wir müssen nicht große Massenveranstaltungen machen, aber da, wo ich lebe, muss ich Christ sein. Mich dort bewähren. Mich zeigen, dass ich Christ bin. Nicht nur heiße. Ich muss wissen, was sich gehört und was sich nicht gehört. Gott hat dir materielle Güter gegeben, welche Form auch immer, und er will, dass du die verwaltest. Das ist Gottes Plan für dein Leben. Dass du sie für Gott einsetzt. Und wenn du dich für Gott verausgabst, weißt du, dann hat der Teufel nichts mehr zu lachen. Verausgabe dich mal so richtig für Gott. Dann ist er pleite. Dann versucht er dich, wie beim Hiob, zu behindern, wo er nur kann. Wenn der Teufel sieht, er liebt den Herrn mit Seele, Geist und Leib, dann wird er wütend und ärgerlich versucht, Feuer zu spucken. Wenn du Gott mit deinen Gaben dienst, dann blüht das Reich Gottes. Wenn du Gott mit deinen Gaben dienst, dann wachsen Gemeinden. Wenn du Gott dienst mit deinen Gaben, dann wird Gott geehrt. Verstehst? Der eine trägt da ein bisschen bei, der andere dort ein bisschen bei. Wir sind alles nur stümple in aller Liebe. Weißt du, wir versuchen nur mit Stückwerk Gott zu dienen. Der kann ein bisschen was, der kann ein bisschen was, der andere kann ein bisschen was und so können wir alle was. Wie beim Abendmahl. Jeder hat so einen Brocken, einen Anteil am Leib Jesu Christi. Wenn du das tust und mit deinen Gaben dienst, dann wird Gottes Wort wachsen und sich ausbreiten. So wie die ersten Christen. Wo sie hingingen, predigten sie, erzählten, plauderten sie von Gott und das Reich Gottes ist gewachsen. Gott hat eben dich für diese Welt geschaffen. Und das Interessante ist, weißt du, Christen möchten gleich in den Himmel gehen. Nein, so schnell geht es gar nicht. Und Jesus sagt, Vater, ich will nicht, dass du sie wegnimmst, sondern ich will, dass du sie erhältst. Sie sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Du wirst da erhalten, deinem Kiez. Und da darfst du dienen. Gott braucht dich, um die Welt zu gestalten. Macht euch die Erde untertan. Und gebrauch alles, was du kannst, was du gebrauchen kannst. Der Mensch soll die Erde füllen, die Erde beherrschen, die Erde gestalten. Das ist seine Bestimmung. Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Gestalte deine Umgebung. Mach deine Umgebung schön. Und lass das, der Name Gottes Großes. Guck mal, das sind Christen. Christen, die haben Erfolg. Christen sind gesegnet. Christen, mit ihnen geht es vorwärts. Echte Christen. Christen, die kriegen ihr Leben in den Griff. Die meisten in ihrem Leben, die machen nicht alles. Deinetwegen. Weißt du, die Stelle, euretwegen wird der Name Gottes gelästert, aber ich drehe die Stelle um und nenne das anders und sage, euretwegen wird der Name Gottes verherrlicht. Wegen dir. Du strahlst und leuchtest und bist für den Herrn, gibst Zeugnis. Unser lieber Bruder Horst, der jetzt gerade im Krankenhaus ist, heute Morgen habe ich noch mit ihm, mit seiner Frau telefoniert und er sagt, weißt du, der kann im Krankenhaus den Leuten so viel von Heiland erzählen. Die ganze Predigt hat er schon vor, Bergpredigt hat er vorgelesen. Den Leuten liest er die Bergpredigt vor, im Krankenhaus und er erzählt und so weiter. Und ja, die Leute sind nicht Christen, religiös, aber der erzählt und plaudert von seinem lieben Gott. Dass Gott ihn durchgetragen hat, der Magen schon ausoperiert, verstehst du, das hat er und so weiter. Aber er erzählt immer noch von Gott und ist noch guten Mutes. Und dann fragt er oft, und dann, wenn seine Lilo da ist, dürfen wir zusammen noch beten. Und das ist, macht die Erde untertan. Macht die Erde untertan. Es ist möglich. Weißt du, da muss nicht Großpastor sein, Theologie studieren haben oder da, was weiß ich, ordiniert werden von irgendjemandem. Nein, wir sind von Gott als Kinder Gottes ordiniert. Seid Kinder Gottes, seid Salz, seid Licht, seid das und jenes. Darum, du musst weitermachen zur Ehre Gottes, sonst ist Gott traurig und weint. Überlege einmal, mach weiter. Mach weiter in dem, wo Gott dich hineingestellt hat. Weißt du, sonst werden die Menschen lächerlich über Gott und Spott, fangen an zu spotten. Ja, der hat sich vorgenommen, guck, der liebe Gott hat schon so viel an denen getan und hat alles hingeschmissen. Ist doch eine Schande. Weißt du, wir sollen dem Herrn Ehre bereiten. Sonst, wer soll ihm die Ehre bereiten? Sonst hat Gott niemand, der ihn preist. Sonst hat Gott auch niemand, dem er was vererben kann, was überlassen kann. Dein Wille geschehe auf Erden. Im Himmel brauchst du nicht beten, da passiert der Wille Gottes von selbst. Aber hier auf Erden, da bist du verantwortlich, dass du das umsetzt. Hier, auf dieser Erde, sollte Gott der Herr sein. Und die Menschen sollen erkennen, dein Reich komme, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit, dein ist die Ehre, der Ruhm und alles, was miteinander. Herr, du bist Gott. Gott ist nur der Herr dieser Welt, wenn du ihn zum Herrn machst. Du machst Gott zum Herrn, und zwar zum Herrn deines Lebens. Wenn die Menschen sehen, Gott ist der Herr meines Lebens, der hat bei mir alles unter Kontrolle, da hat sich schon Auswirkungen. Und das begeistert, das steckt die Leute an. Wenn du eine Stimme für den Herrn bist. Johannes der Täufer sollte nur eine Stimme für Jesus in der Wüste sein. Und er nur erzählt, Leute, da kommt der Messias in den nächsten Wochen. Macht euch bereit. Und er fing an, für Gott den Weg vorzubereiten. Du nimmst für Gott das Land ein und mit deinem Leben verteidigst du das Land auch. Darauf, wo sich euer Fuß setzen wird, das Land soll dir gehören. Das ist geistliche Kriegsführung. Ohne dich hat Gott keinen Anspruch in dieser Welt. Aber ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Egal, was die anderen machen, die interessieren mich gar nicht. Und du darfst dich nicht groß für die anderen interessieren, was die machen. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und dann schreien plötzlich die ganzen Israeliten, ja, wir auch, wir auch, wir auch. Aber wir müssen den Anfang machen, ihr Lieben. Gott bekommt von sich aus kein Recht in dieser Welt. Ein König wurde nur König, wenn die Leute ihn ausgerufen haben als König. Und so ist der Herr muss ausgerufen werden als Herr in unserem Leben, in unserem Bereich, wo wir sind. Gott hat den Menschen die Erde anvertraut, herrscht darüber und füllt sie. Was wäre die Erde ohne Menschen? Verstehst du, wenn Adam und Eva gesagt haben, wir wollen keine Kinder, wir bleiben allein für uns, das ist so schön und angenehm. Weißt du, wir brauchen da nicht andere, die uns dann nachher was wegnehmen. Verstehst du? Das wird sich heute nicht gar nicht geben. Was wäre die Erde? Die wäre menschenleer. Wenn der Mensch versagt hätte, da wäre alles verwildert. Da gibt es nur noch Ungeziefer, Rindviecher und was weiß ich. Die Erde wäre entvölkert und leer, wenn die Menschen nicht den Schöpfungsauftrag Gottes erfüllt haben. Aber ich denke, die Chinesen waren sehr fleißig, weil es so viele von ihnen gibt. Weißt? Ja, und sie waren so fleißig. Gott sagt, füllt die Erde. Es ist machbar. Und die Erde kann noch so viele Menschen ernähren, wenn die Güter richtig verteilt werden. Wenn Jesus wiederkommt, werden die Güter richtig verteilt. Und ihr Lieben, wir haben von Gott einen Auftrag. Die Erde könnte ohne weiteres, haben Wissenschaftler errechnet, spielen 20 Milliarden Menschen ernähren. Verstehst? Aber jetzt hungern schon bei 7 Milliarden ein großer Teil der Leute, weil das alles ungerecht ist. Die einen werden immer reicher und die anderen werden immer ärmer. Gott braucht gerade dich, um Menschen zu segnen, Gerechtigkeit zu verkündigen, gerecht zu urteilen, die Meinung zu sagen, nein Leute, so geht's nicht, wir müssen gerecht sein. Gott braucht gerade dich, um damit die Liebe Gottes weitergegeben wird, damit der Egoismus aufhört in dieser Welt. Die Welt besteht aus lauter herzlosen, egoistischen Menschen und jetzt müssen wir Licht und Salz sein und sagen, komm, wir teilen das Bett, wir teilen das Brot, wir teilen den Becher. Verstehst du? Und wir reichen einander weiter. Du musst dein Herz einsetzen. Gott hat dich geschaffen, damit du mit dem Herzen dienst, nicht nur mit dem Kopf. Und berechnest, was springt mir dabei raus. Wenn du Gott richtig dienst, springt dir zuerst mal nichts raus. Gar nichts. Das Göttliche würde ohne dich sterben. Wenn wir keine Christen hätten, so wie Christus gewesen hat. Und ich habe diese Tage auch eine Predigt gehabt, die solltest du auch im Internet nachhören oder CD besorgen. Was ist echtes Christentum? Echtes Christentum ist, mit Gott zu leben, mit Christus zu leben. Christus in Kleinformat. Die Kommunisten haben gepredigt, Gott ist tot. Weißt du, Tote, ja, die preisen Gott nicht, steht in der Bibel. Gott ist tot. Warum? Die orthodoxe Kirche in Russland war geistlich tot. Die hat mit dem Staat mitgemacht. Die hat mitverfolgt. Aber dort im Kommunismus gab es noch Untergrundchristen. Und ich weiß, ich hab oft bei diesen Untergrundchristen gepredigt. Weißt du, und die haben ihren Glauben festgehalten. Moskau ist ganz weit weg. Moskau hat sie gar nicht interessiert. Verstehst du, sie haben Gott gedient. Als ich dann erzählt habe, die Berliner Mauer ist gefallen, haben sie gesagt, nö, das haben wir nicht gehört, Mauern fallen öfters. Weißt du, und dann erzähle ich, die Stadtmauer, Berlin war geteilt, ja, das haben wir gar nicht gehört. Ja, das ist uns gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir mit Gott Verbindung haben. Und die eine Schwester, die im Gefängnis war, für mehrere Jahre nur, sie wurde vom KGB abgeführt und das Urteil war, sie hat Kontakt mit dem ausländischen Geheimdienst, weil sie in Sprachen gebetet hat, während sie abgeführt wurde. Sie hat Kontakt mit ausländischem Geheimdienst. Fühle die Ehre. Und ich sage dir eines, die Christen leben durch die Babuschkas. Weißt du, die haben weitergegeben die Evangelien, die Geschichten vom Heiland. Auch wenn die orthodoxe Kirche tot war. Die Christen sollen weitermachen, auch im Untergrund. Und Geschwister, wir müssen lernen, auch im Untergrund weiterzumachen, uns nicht abhalten zu lassen. Gott mit uns, Immanuel. Gott ist allezeit mit uns, auch wenn es hart ist und schwer ist. Der Glaube wird ausgelebt und der Kommunismus wird besiegt. Der Atheismus, die Gottlosigkeit, die Geistlosigkeit wird besiegt. Wir müssen nur Christus ausleben, den Namenschristen vorleben, was es bedeutet, mit Gott verbunden zu sein, voll Heiligen Geistes zu sein. Verstehst? Auch wenn du ein Waschlappen bist, Entschuldigung, verstehst, was sollen sie? Sagen, naja, von dem wollen wir nichts sagen. Also so wie der, haben wir 1000 noch in der Welt. Aber brennende Christen, und es muss in unseren Herzen brennen. Das ist so wichtig. Gott braucht mutige Bekenner, die zur Wahrheit halten, zur Stange halten, an der Sache bleiben. Weißt du, wenn du Gott nicht bekennst, wird Gott in Vergessenheit geraten. Deshalb, wir müssen erzählen, unseren Kindern und Kindeskindern, und die müssen wieder weiter erzählen, die so präpariert werden, dass sie immer weiter erzählen, die Güte Gottes preisen. Wenn du Gott aufgibst, ist er aufgegeben, ist er pleite, ist er bankrott. Wenn du Gott für tot erklärst, dann ist er tot. Gott kann mir nicht helfen. Und ich sage dir, so wahr ich Johannes Matthäus heiße, Gott wird dir nicht helfen. Aber wenn du sagst, mein Gott hilft mir, er wird mir beistehen, er wird mich nicht zu Schanden werden lassen. Er steht zu mir. Und er hat gesagt hier in seinem Wort, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Da zittert der Teufel, wenn du das glaubst. Der Teufel möchte nicht, dass du an der ersten Seite der Bibel glaubst und der Teufel will nicht, dass du an der letzten Seite der Bibel glaubst. Und wenn du die erste Seite nicht glaubst und die letzte Seite nicht glaubst, glaubst du das ganze Buch sowieso nicht. Es ist so wichtig, ich halte fest, Gottes Ziel ist nicht, dass der Weinstock existiert, der existiert auch so, sondern dass die Rebe da ist. Und deshalb beschneide das, deshalb trennt er dich von all diesen Wildlingen, die nichts sind, trennt er, damit du eine gute Rebe bist und wirklich großartige Trauben hervorbringst. Dann bringt der Weinstock gute Reben, die Leute freuen sich, sind begeistert, so wie das gelobt im gelobten Land. Da kamen die Kundschafter nach Hause, zu zweit haben sie die Reben getragen. Kannst du dir so vorstellen? Wenn du da Weintrauben kaufst, da 500 Gramm, verstehst du, was ist das? Und die haben riesige Trauben nach Hause gebracht. Der Weinstock ist nur eine Notwendigkeit. Jesus ist nur eine Notwendigkeit. Verstehst du? Ohne den Weinstock gäbe es keine Reben. Die Reben machen erst den Weinstock wertvoll. Die Reben machen Jesus wertvoll. Der Weinstock und die Reben, die gehören zusammen. Du als Rebe bist Gott sehr wichtig. Und auf dich konzentriert er sich, seine ganze Wirklichkeit konzentriert sich auf dich. Du bist so wichtig, meine Rebe. Und dann pumpt der Weinstock diesen ganzen Saft hoch bis zu den Spitzen. Und jetzt wächst die Rebe. Die Traube, jetzt wächst es. Wenn du das nicht tust, dann kommen die ganzen Parasiten und die fressen alles auf. Auf dich konzentriert sich der Weinbauer, auf diese Rebe, nicht auf den Weinstock. Die Reben werden bespritzt, die Reben werden behandelt. Nicht der Weinstock, der wächst von selbst und krumm und schief und schräg. Gerade dich braucht Gott, finde ich. Kehr dieses Wort an, gerade du brauchst dieses. Nein, mich braucht der liebe Gott. Gott sagte, du musst weitermachen. Das ist, was Gott mir gesagt hat. Gib dich nicht auf, mach weiter. Egal was ist. Ich habe in meinem Leben mehrere Phasen gehabt. Ich wollte aufgeben. Ich wollte was anders machen und ich könnte was anders machen und habe auch was anders gemacht. Aber Gott hat immer wieder gesagt, gib nicht auf. Du lebst weiter, auch wenn alles um dich herum stirbt. Gib dich nicht auf. Weißt du, du dienst Gott weiter. Auch wenn du so schwach und so elend bist und dich so müde und so schlapp fühlst. Ja, du bist Gottes verlängerter Arm. Gott hat nur dich, der hat nichts mehr. Gott ist pleite. Gott hat seinen Sohn geopfert, seinen Heiligen Geist hat er ausgeschüttet. Verstehst du, was hat er noch? Er ist nur noch allein. Jetzt hat er dich. Und jetzt soll Christus durch dich verwirklicht werden. Das, was er in seinem Sohn alles investiert hat, das investiert er jetzt in dein Leben hinein. Wenn du versagst, bekommt Gott nichts mehr. In aller Liebe. Wenn du nicht weitermachst, wird Gott zusammenbrechen. Weißt du, Gott hat andere Planeten, andere Systeme, ganze Galaxien hat er. Er ist dort Herr, aber er wollte hier auf der Erde seinen Willen verwirklichen und deshalb braucht er dich hier für diese Welt. Deshalb bist du da. Wir sind zur Erhaltung Gottes. Das ist Gottes Plan. Das ist anders als nur ich. Gott liebt mich, Gott trägt mich, Gott führt. Das macht er alles. Aber du bist zur Verherrlichung Gottes da. Und er hat uns herrlich gemacht, nicht nur erlöst und so weiter. Du bist hier in dieser Welt als Gottes Chauffeur. Verstehst? Du nimmst Gott spazieren und zeigst, Herr, hier habe ich ein Problem und dort, Herr, und da kannst du deinen Willen offenbaren. Du bist Gottes Mitarbeiter. Du bist Gottes Beschützer. Und du erhältst den Herrn und seinen Platz in dieser gottfeindlichen Welt. Du sagst, das ist die Sache, deine Sache, Herr. Und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Durch dich wird Gott geheiligt. Geheiligt werde dein Name, verstehst du? Da beten wir und leiern runter, geheiligt werde dein Name. Aber durch uns wird der Name Gottes geheiligt und gepriesen. Durch dich wird Gott groß gemacht. Du gibst Gott das, was er braucht und was er sucht, was sein Plan war, warum er dich in diese Welt geschickt hat. Der hat schon dir alles mitgegeben, was du brauchst, um seinen Namen zu verherrlichen. Der hat eine Stimme gegeben, der hat dir freie Hände gegeben. Gott findet bei dir Zuflucht. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Vielleicht hast du was anderes erwartet, was ich heute dir predige. Weißt du was, wozu wir geschaffen sind? Nein, Gott braucht dich, mich, uns. Wir sind zu Gottes Zweck geschaffen. Lasset uns Menschen machen. Warum? Das lesen wir nicht gerade in dieser Schöpfungsgeschichte, aber er sagte, lasset uns Menschen machen. Und Gott hat alles so angelegt, dass du seine Pläne verwirklichen kannst. Manche laufen Gott weg, wie der Jona. Und der Prophet Jeremia, der weint und sagt, es ist so schwer, oh Herr, deinen Plan zu verwirklichen. Es ist nicht einfach. Weißt du, du kannst deinen Willen kaum ausleben, aber du sollst noch den Plan Gottes verwirklichen. Das ist doppelt schwer. Das ist ja nicht deine Sache, das ist seine Sache. Aber was für Pläne hat Gott mit uns? Großartige Pläne, möchte ich sagen und behaupten. Weißt du, Gott hat in uns alles angelegt zur Verwandlung, zur Veränderung. Und das ist mein Charakter, soll Gottes Charakter werden. Mein Wille soll Gottes Wille werden. Meine Gefühle sollen Gottes Gefühle werden. Ich soll von der Herrlichkeit Gottes erfüllt werden. Das Sterbliche muss anziehen Unsterblichkeit. Das Vergängliche muss anziehen die Unvergänglichkeit. Genau das, diese Transformation, ist es, was Gott in unserem Leben bewirken will. Deshalb bist du geschaffen. Das Zeitliche soll das Ewige anziehen. Und wir sollen für die Ewigkeit mehr und mehr tun. Nicht nur für jetzt und heute, also für diese Woche, dass ich durchkomme. Du überlebst die Woche gut. Aber wie geht's mit der Ewigkeit? Wie sieht's da aus? Du bist der Christophorus, weißt du, der Träger Christi, Jesu, der ihn übers Wasser getragen hat irgendwo, diesen kleinen Jesusjungen. Wie ist denn diese Christophorus? Lassen Gott überleben und bringen ihn durch diese Fluten. Wir werden erneuert von Tag zu Tag. Das ist dieser Erneuerungsprozess, in dem wir ständig permanent drinstecken. Wir sollten für Gott die Welt zurückerobern, denn die Erde ist des Herrn. Verstehst du? Wir sollen die Welt erobern für Gott. Die Erde ist des Herrn. Und der Teufel hat sich nur an sich gerissen und beansprucht. Alle Reiche will ich dir geben. Nein, wir beten Gott an und dann kommt sein Reich und sein Wille. Wir sind dazu berufen, wieder die Erde zum Eigentum Gottes zu machen. Du kannst nicht die ganze Welt erobern, aber dem Kiez, diesen Quadrat, in dem du lebst, das kannst du. Ich und mein Haus. Bei uns wird zu Hause gebetet, ob das passt oder nicht. Ich denke, wie knallhart mein Vater war. Als er Christ wurde, meine Geschwister, die standen da, hinten, die Hände nach hinten, verstehst du, protestierend, und der Vater betet allein und dann fängt er an zu essen. Die konnten machen, was sie wollten. Aber für sich hat er Gott am Tisch gedankt. Dann hat er gesagt, wir sind keine Schweine. Die Schweine grunzen noch wenigstens, bevor sie zum Trog gehen. Wir sind keine Schweine und ich will Gott Danke sagen, dass wir noch so viel haben. Verstehst du? Und Gott hat uns gesegnet. Und dann kam der eine, der andere. Ich war schon aus dem Haus draußen, aber ich weiß, wie knallhart es bei uns zu Hause zuging. Weißt du, du denkst, das Christsein ist was Einfaches, das Land einzunehmen. Alle sagen Halleluja, Lob und Dank, wir machen mit. Und rollen den roten Teppich aus. Nein, das war bei uns gar nicht so. Durch viel Trübsal mussten sich meine Eltern durchkämpfen. Weißt du, obwohl das noch kleine Kinder waren, aber die können auch stur sein. Wenn die das von Anfang nicht gelernt haben. So, wir sollen den Herrn preisen mit unseren Gaben. Wir sollen die Erde zu seinem Eigentum machen. Wir sollen dafür sorgen, dass wieder der Wille Gottes geschieht, egal wie. Dass wir anfangen, den Zehnten zu geben, das passt vielen nicht. Aber wir tun es, damit sein Reich gebaut wird, damit der Wille Gottes getan wird, damit genug Brot im Haus Gottes ist. Im Vater unser beten wir, dein Reich komme, dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Wir beten, weißt du, das ist gar nicht da, aber wir beten herbei. Christen beten Reich Gottes herbei. Das ist noch nicht da. Und wir ziehen die Fahne hoch und der Teufel zieht die Fahne wieder runter. Wir ziehen wieder die Fahne hoch und der Teufel zieht wieder die Fahne runter. Wir machen aber weiter, bis die messianische Zeit anbricht, bis die Schwerter zu Pflugscharen gemacht werden. Bis das Reich Gottes kommt. Jesus ist der zweite Adam und wir sind seine Kinder, seine Nachkommen. Und wir machen weiter. Die Erde muss bewohnbar werden durch eine würdige Bevölkerung, steht in der Heiligen Schrift. Verstehst? Und wir machen die neue Bevölkerung aus. Und die Erlösung, hört die Predigt von gestern und vorgestern an, unsere Erlösung hat einen Zweck. Du bist erlöst, um Jesus groß zu machen. Du bist erlöst, um das Reich einzunehmen, um Gottes Kraft sichtbar zu machen. Und wie macht man Gottes Kraft sichtbar? Indem du kein Schwächling bist. Dir geht's schlecht, dir geht's miserabel, dir geht's dreckig. Aber du sagst, mit Gott werden wir schaffen. Mit Gott werden wir die Situation meistern. Und dann stehst du, auch wenn du zitterst und wackelst, verstehst du, du stehst immer noch. Du gibst nicht auf. Gott will mit uns seine Pläne verwirklichen. Du und ich, wir sollen königliche Priester sein. Jeder Einzelne. Überleg einmal, kannst du dir vorstellen, dass du eine Krone trägst und dass du Priester bist im Talar, am Altar irgendwo dienst? Das ist unsere Berufung. Weißt du, wir denken zu gering von uns. Wir denken, ich werde eine Putzfrau im Reich Gottes werden. Oder ich werde Straßenfeger. Nein, wir sind berufen, als Könige und Priester Gottes zu sein. Und einfach zu dienen und zu zelebrieren. Und wir müssen nur zelebrieren. Das ist alles, was wir tun müssen. Priester und Könige, die zelebrieren. Die heben da die Zepter hoch. Oder was weiß ich, was sie sonst als Priester machen und Könige. Wir sollen Menschenfischer werden. Das hat der Herr Jesus zu den Aposteln gesagt. Menschen für das Reich Gottes gewinnen. Komm mit. Du kommst mit. Und du kommst mit. Und schon haben wir einen Anhang und einen Schweif hinter uns. Wir sind Menschenfischer. Das ist unsere Berufung. Und Menschenfischer, die versuchen alles Mögliche, das weiterzugeben, was Jesus gelehrt hat, was Jesus gesagt hat, was Jesus befohlen hat. Gott nimmt unsere Konflikte und macht daraus immer das Beste. Weißt du, wenn Gott bereitet Dinge, da rempelst irgendjemand an und plötzlich bist du mit ihm in Kontakt. Sonst hättest du mit den Menschen nie in Kontakt bekommen, aber du rempelst dem an. Du stehst irgendwie, der fährt dich an und wer sind sie, was wollen sie und schon bist du in einem Gespräch drin. Zuerst bist du ein Feind, aber dann wirst du ein Freund. Aus Sünder werden Heilige, aus Schwache werden Starke, aus Kranke werden Gesunde. Gott, nimm deine Konflikte, schul dich, damit du eines Tages ein Priester und ein König sein darfst. Und wenn du jetzt nicht mit diesen Kleinigkeiten zurechtkommst, wie willst du dann mit den großen, universellen Dingen zurechtkommen? Wie willst du dann die Welt regieren, wenn ihr schon mit euren eigenen Problemen nicht fertig werdet, sagt der Herr. Oder Paulus schreibt an den Korinther. Wir werden gesegnet, mit Liebe erfüllt, Verständnis und Weisheit, Erkenntnis Gottes. Wir blicken durch, ja, das ist so, die Dinge müssen so kommen. Und dann bekommst du ein Herz der Barmherzigkeit, des Mitleids, des Mitgefühls. Unsere Erdenjahre sind Schulungsjahre. Weißt du, für den Dienst, für die Arbeit, eins in der Ewigkeit. Das ist Gottes Plan und Gottes Programm. Und wenn du dich da vorbeibetest an diese Probleme und sagst, Herr, verschone mich vor dem, bitte bewahr mich, dass ich nicht ins Krankenhaus muss, dass ich nicht operiert werden muss. Hede, wenn ich dich fragen würde, du hast so viel gelernt, hast du gesagt, in diese paar Jahre, wo du krank warst und dir nicht so gut ging. Verstehst du, da lernst du das, was du in keine Bibelschule lernst, auf keine Uni. Da, weißt du, auf der Uni, da studierst du Theologie, Vater, Sohn, Heiliger Geist und was weiß ich, Hölle, Himmel und dergleichen. Aber hier lernst du praktisch das Evangelium am Leib, an Haut und Haaren, am großen Zeh. Verstehst du? Da lernst du die Gnade Gottes. Und das ist, wie Gott uns hineinführt. Wir werden geschult, während wir arbeiten, im Alltag, irgendwo draußen. Die meisten Leute haben keine Ahnung, was Reich Gottes ist. Jesus sprach nicht vom Himmel. Er sagt nicht viel vom Himmel, überhaupt nicht. Er spricht vom Himmelreich. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das Himmelreich nahe herbeigekommen. Tut Buße, kehrt um, macht anders als bisher. Das Jenseits ist kein Schlaraffenland, meine Lieben. Das ist kein Schlaraffenland. Ich muss hier mich durchboxen, durchkämpfen. Geht und verkündigt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das ist, was Jesus gepredigt hat. Das ist, wie dann diese messianische Zeit anbricht. Du kannst plötzlich die Dinge ganz anders und lässig nehmen und tragen. Und ach was, der Herr ist da. Der Teufel will dich nur entmutigen. Und während er dich entmutigt, ermutigt dich der Heilige Geist. Das ist toll. Und in der Bibel heißt es, es kommt die Zeit, diese messianische Zeit, in Jesaja 2, da wird beschrieben, da werden die Völker wieder zusammengebracht, was der Teufel so durcheinander gebracht hat. Sie werden ihre Flugscharen zu Schwertern machen und die Winzermesser, oder aus den Lanzen werden Winzermesser gemacht und man zieht nicht mehr das Schwert Volk gegen Volk. Was glaubst du, was da alles passiert? Jetzt sind die Völker gegeneinander geraten. Die Syrer kommen hier zu uns, die Afghanen und weißt du, wir wollen sie nicht haben und da passiert so viel negatives, dummes, blödes Zeug. Alles vom Teufel. Für mich ist dieses ganze Durcheinander, Völkerwelt durcheinander, der Teufel will die Völker durcheinander bringen. Aber hier heißt es, wenn diese messianische Zeit kommt, dann wird kein Volk mehr gegen das andere in Krieg ziehen und sich bekämpfen und sich minderwertig betrachten und so weiter. Wir sind die Besseren. Nein, da wird Liebe sein unter den Völkern. Und jedes Volk bekommt seine Existenzberechtigung. Ihr Lieben, der Tag X wird kommen, wenn das Reich Gottes kommt, kriegt jeder, nicht jeder Mensch, nicht nur jeder Mensch eine Existenzberechtigung, sondern auch jedes Volk. Die Deutschen kriegen Deutschland, die Franzosen kriegen Frankreich, die Engländer kriegen England und so weiter, die Schotten kriegen ihr Schottland. So jedes Volk bekommt seinen Platz und da wird keiner mehr den anderen bekämpfen und bekriegen und von dem anderen was wegnehmen oder hergeben müssen. Das wird so etwas Friedliches sein, dieser Vielvölkerstaat. Das wird der Herr schaffen. Und man wird nicht mehr in den Krieg ziehen. Das sind Gottes Pläne. Aber das müssen wir jetzt lernen. Weißt du, das müssen wir jetzt annehmen. Das müssen wir jetzt akzeptieren. Dass wir nicht mehr auf die Hautfarbe gucken. Dass wir nicht mehr auf die Sprache schauen. Weißt du, plötzlich, wenn du in Christus bist, verstehst du die Leute irgendwie erstaunlich. Als ich in Indien war, da, die sprechen da Haufen Sprachen. Und viele haben gar nicht Englisch gekonnt dort. Nicht alle sprechen Englisch. Aber plötzlich habe ich mich mit Leuten verstanden. Auch wenn sie nicht die Landessprache sprachen. Weißt du, denn mit dem Herzen versteht man sich. Mit dem Geist versteht man sich. Das ist ein ganz anderes Verstehen. Und du merkst, das sind ja Brüder und Schwestern in Christus. Das hast du noch nie gesehen. So, das Evangelium geht um die Welt. Warum? Weil Christen gehorsam waren. Geht hin in alle Welt und predigt. Sie haben den Plan erfüllt. Und das Evangelium wird allen Völkern gepredigt. Lies mal Matthäus 24. Und dann wird das Ende kommen. Und dann. Und jetzt sind wir mittendrin in diesem ganzen Geschehen. Dann ist das Ende der Nationen gekommen. Das Reich Gottes, die Heilsgeschichte, hat einen ganz festen Fahrplan. Gott hat alles geplant. Und zwar, du bist ein Teil im Fahrplan Gottes, dass du rechtzeitig aussteigst und umsteigst und richtig mitmachst und nicht nur in die falsche Richtung fährst. Die Apostel haben uns vorgemacht, wie man es macht. Weißt du, die waren in Jerusalem alle. Aber irgendwann, an irgendeinem Tag, haben die Apostel sich hingesetzt, jetzt müssen wir Gott gehorsam sein. Und sie haben die Erde aufgeteilt und jeder ging in eine andere Richtung. Alle die Apostel, der eine ging nach Italien, der andere ging nach Spanien, der andere ging nach Indien, der andere ging nach Karthago, der andere nach Ägypten oder sonst wo, die anderen gingen nach Äthiopien. Die gingen in alle Richtungen, die haben die Welt aufgeteilt. Die haben gesagt, wir wollen nicht hier bleiben. Es ist schön, alles eine tolle Gemeinde, 8000 Mitglieder waren die damals wahrscheinlich und noch viel mehr. Nein, wir gehen jetzt jeder in seine Richtung. Und sie, überall wo sie hinkamen, plauderten sie von Gott. Da heißt es nicht, sie predigten, da gab es keine Kirche und so weiter und kein Bethaus, aber sie plauderten an der Ecke, wenn sie beim Einkaufen waren, in der Weinstube oder beim Metzger, sie plauderten. Hast du gehört, die Frau sowieso ist geheilt worden, die war sterbenskrank. Oder hast du gehört, dem wurde geholfen, dort und dort und so weiter. Sie haben erzählt, sie haben Gott Ehre gemacht. Erzähl deinen Nachbarn am Telefon. Und das ist, sie haben ihre Berufung ernst genommen. Und wir sollten unsere Berufung ernst nehmen. Einfach den Glauben ernst machen. Oder den Glauben ernst machen. Als einfache Leute, die waren gar nicht so redegewandt. Weißt du, sie haben Theologie studiert. Nein, Petrus sind einfache Leute. Wer weiß, ob er überhaupt lesen und schreiben konnte. Der war ein ganz einfacher Mensch. Die hohen Priester sagen, das sind ja ungelehrte Leute. Verstehst? Aber die erzählen von der Güte Gottes in Vollmacht. Und die sagen, das, was wir erlebt haben, wir waren dabei. Du kannst nur von etwas erzählen, wo du dabei warst. Wo du nicht dabei warst, da lapperst du nur über Dinge. Erzählst und quasselst und weißt gar nicht, wie ein Blinder von der Farbe. Verstehst? Aber du musst dabei gewesen sein. Ich war dabei, wie der Herr mir meine Sünden vergeben hat. Ich war dabei, wie er sich verklärt hat auf dem Berg. Und wir können nicht lassen zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Das ist das Geheimnis. Gott will, dass du so von ihm erfüllt, so von ihm begeistert bist, dass du gar nicht mehr lassen kannst. Mein Herz ist voll, ich platze. Verstehst du? So. Das waren die ersten Missionare. Und die wurden ernst genommen. Weißt du, Menschen merken ganz genau, sogar der Hund merkt es, ob du lügst oder die Wahrheit sagst. Verstehst du? Die Menschen merken ganz genau, ob du überzeugt bist oder irgendwas erzählst, so das Blaue vom Himmel. Und sie sind alles als Märtyrer gestorben. Und ihre Stimme ist noch bis heute unüberhörbar. Das, was sie festgelegt haben oder mit über ihr Leben offenbart wurde, auch ihre Schwächen. Weißt du, Petrus heuchelte. Das steht in der Bibel. Er ist schwach gewesen. Aber gerade das zeigt, dass er ein Mensch war. Dass er kein Superstar war. Die Heiligen sind keine Superstars. Die haben innen drin und Sie wissen, ich bin im Plan Gottes. Ich liebe den Herrn Jesus. Ich tue den Willen Gottes. Und er ist von seiner Berufung überzeugt. Ich muss in dem bleiben, was Gott von mir wollte. Sie hielten fest an ihrer Vision, an ihrer Berufung, an ihrer Erwählung. Sie haben gesagt, wir können nicht lassen zu reden von dem, was wir gesehen, gehört und betastet haben. Und niemand vermochte sie aufzuhalten. Das ist deine Bestimmung, dass dich niemand mehr aufhält. Verstehst du? Da können die reden und wettern und schimpfen und. Was weiß ich? Ich werde nie vergessen, ich habe in Heilbronn oder bei Heilbronn eine Frau bekehrt sich in unserer Gemeinde, hat 5 Kinder und kommt nach Hause und erzählt ihrem Mann. Und der Mann war ein Abgefallener, ein ehemaliger Pfingstler, ein Gläubiger, der mal, sein Vater war sogar Prediger und dergleichen. Und der hat natürlich Gott den Rücken gekehrt. Und naja, ist toll, dass du dich bekehrt hast. Und dann fragt er, wo hast du dich bekehrt? Und dann erzählt er bei Matthäus in der und der Gemeinde und so weiter. Dann hat er gesagt, du ziehst sofort aus. Du ziehst sofort aus, ich will mit dir nichts zu tun haben. Und hat Axt genommen und gesagt, ich schlage dir den Kopf durch. Und so weiter, du ziehst hier aus. Weißt du, sie hat ihr Glauben erlebt. Weißt du, der abgefallene, laue, Heuchler, Pharisäer, Schriftgelehrten, die alles wissen, die sind die gemeinsten und gehässigsten Leute. Und er hat alles daran gesagt, die Ehe wurde dann geschieden. Der hat sogar einen Revolver in seinem Schreibtisch gehabt. Er hat gesagt, die kommt nicht mehr nach Hause und die ist nicht mehr nach Hause. Wir mussten als Gemeinde zuerst mal versorgen, dass die Frau irgendwo Unterschlupf kriegt, dass die Scheidung dann durch ist. So, aber du siehst, wenn du dich bekehrst, da ist der Teufel los. Da kommt er mit der Axt auf dich zu. Ja, und er war so gehässig und hat alles dran gesetzt. Weißt du, hat lieber sein Haus verpfänden lassen, alles ging pleite, sein Geschäft. Weißt du, und dann hat er dumme Sachen noch gemacht, was nicht mal der Teufel macht. Verstehst du, hat er Pornobilder gemacht und Pornobücher gemacht. Verstehst du, nur aus Protest, ich will mit diesem Gott nichts zu tun haben. Aber 5 Kinder in die Welt setzen. Aber diese Frau ist treu geblieben, ist nach Heidelberg nachher gezogen und hat Gott gedient. Nur nebenbei, ich will dir sagen, der Teufel, der wütet, wenn du ernst machst mit deinem Glauben. Und solange du nicht ernst machst mit deinem Glauben, dann spielt er mit dir. Ja, ganz religiös sein, schadet es mir ja gar nicht. Weißt du, die ersten Christen hatten eine ganz klare Berufung. Sie haben das Böse, die Widerwärtigkeit überwunden. Sie lernten mit gegen den Strom zu schwimmen. Wenn man von Gott berufen ist, weißt du, dann bist du zwar ein gewöhnlicher Mensch, aber du vollbringst Ungewöhnliches. Großartig, du vollbringst von Gott, so wie diese Frau. Ja, weißt du, Bruder, was habe ich falsch gemacht? Nix. Du hast nur Jesus angenommen und nur wegen Jesus. Und das ist um Jesu Willen leiden. Das ist es. Nicht nur, weil du kein Geld nach Hause bringst oder sonst noch was. Jesus versteht die Leute. Jesus versteht die Leute und da werden die Augen geöffnet, plötzlich gehen die Augen auf. Das ist ja gar nicht mein Mann. Verstehst du, ich habe einen Falschen geheiratet. Verstehst du, er tut so fromm. Ein Erlöster. Wie heißt es hier, Jesaja 62, 12. Und sie werden rufen, das sind die heiligen Leute, die Erlösten des Herrn. Sie sind im Willen Gottes. Wer Jesus nachfolgt, muss das Gleiche ertragen, was Jesus auch ertragen hat. Ablehnung, Verachtung, Hohn und Spott. Und so weiter. Weißt du, da bist nicht mehr. Weißt du, Paulus hätte kein Problem gehabt, wenn er Jude geblieben wäre. Aber er ist Christ geworden. Und jetzt sind sie alle gegen ihn hier, wollen ihn lynchen. Verstehst du? Der hätte ein ruhiges Leben gehabt. Du wirst ein Sehender, ein Glaubender, ein Verstehender. Plötzlich blickst du durch und plötzlich zeigt der Teufel die Fratze. In Markus Kapitel 10, Vers 46 ist eine nette Geschichte, die Geschichte von einem Mann in Jericho, der wurde geheilt und im gleichen Augenblick konnte der Mann sehen und folgte Jesus auf dem Weg. Weißt du, der wurde geheilt und er fing an, Jesus nachzufolgen. Und genau das passiert, wenn du Jesus erlebst, Jesus begegnest, das Licht dieser Welt siehst, das wahre Licht, dann fängst du an, Jesus nachzufolgen und dann geht sie genauso wie diese Schwester. Da wird dir nichts erspart. Oder der andere, der Bartimäus hier, oder der in Lukas Kapitel 5, Vers 27, der Lewe am Zoll. Weißt du, solange er am Zoll war und Geld eingenommen hat, und Geld hatte, aber als er dann aufstand und sein letztes Geld ausgab und sein Fest machte für Jesus, er hat alle Leute eingeladen, und da heißt es, er gab ein Festmahl, und dann heißt es, Und er verließ alles und folgte ihm nach. Und da murrten die Pharisäer. Verstehst du, wenn du eine ganze Sache mit Gott machst, dann murren die Pharisäer. Wie kann er, der Herr, solche Leute annehmen, wenn er wüsste, was das für ein Mensch ist? Aber gerade unser Matthäus hat nachher das Matthäus-Evangelium geschrieben. Ja, viele Zöllner und andere Gäste waren mit am Tisch, aber das konnten die Pharisäer nicht verkraften. Die Pharisäer regen sich immer auf. Deshalb, wenn du eine ganze Sache mit Gott machst, werden sich Pharisäer, Scheinfromme, Scheinheilige, sich aufregen. Die Selbstgerechten, die Religiösen, die werden sich ja gegen dich stellen. Warum? Ich sage dir warum. Weil die Sache mit Jesus eine aufregende Sache ist. Entweder regst du dich auf oder regen sich die anderen auf. Irgendjemand regt sich schon auf. Weißt du, wer an Jesus glaubt? Der glaubt nicht mehr den ganzen Ideologien und Meinungen der Leute. Jede echte Bekehrung verursacht Freude im Himmel. Und da kommst du in deine Berufung hinein. Jetzt geschieht der Plan Gottes, jetzt beginnt der Plan Gottes zu greifen. Und jetzt hat der Teufel Angst vor den Menschen, die aufs Ganze gehen. Gott dienen ist ein Geheimnis. Wer Gott dient, bekommt alles von Gott, was er braucht. Aber der kriegt auch alles vom Teufel, was der Teufel zu bieten hat. Und er wettert gegen ihn und bekämpft ihn, wo er nur kann. Aber ich bin Gott dankbar, dass es Menschen gibt wie Maria Magdalena. Maria Magdalena kommt in solche fromme Versammlung, wo lauter scheinheilige, superfromme sitzen, verstehst? Und da gießt sie ihr Öl auf die Füße Jesu. Und da rümpfen die Frommen die Nase. Und der Judas ganz vorne an, verstehst, rümpfen ihre Nase. Aber die Magdalena macht weiter und lässt sich nicht stören. Und das ist Gottes Wille für dein Leben. Stör dich nicht an diese ganzen Nasenrümpfer, die das nicht verstehen. Mach deine Arbeit weiter für Gott. Sie salbt die Füße Jesu, benässt mit ihren Tränen und trocknet mit ihrem Haar. Und dann sagen sie, weißt du, wenn er ein Prophet ist, dann wüsste er, was das für eine Frau ist. Der hat 7 Teufel anscheinend gehabt. Weil der Herr hat sie befreit. Und sie war dankbar für das, was Jesus an ihr getan hat. Jeder echte Jünger Jesu ist ein Botschafter, ein Vertreter Gottes, kümmert sich nicht um die Nasenrümpfer. Die gehen ihren Weg. Sie arbeiten, weißt du, sie arbeiten zu. Und das ist deine Berufung. Wenn du deine Berufung richtig begriffen, richtig erkannt hast, richtig bekehrt hast, dann arbeitest du für den Herrn, als wenn es deine Arbeit wäre. Dann arbeitest du auf seinem Erntefeld, als wenn es deine Ernte wäre, dein Acker wäre. Dann lässt du nichts liegen. Da arbeitest du hingebungsvoll. Das ist ja meine Sache. Ich arbeite für den Herrn Jesus. Wir sind Gottes Vertreter hier auf dieser Erde. Wir repräsentieren ihn. Weißt du, wir haben die Aufträge von ihm und wir tun das, als wenn es unsere Firma wäre. Unsere Gemeinde. Verstehst du? Meine Gemeinde. Ich bin ein Teil dessen. Die Mitarbeiter Gottes stehen in ständiger Verbindung mit Gott. Weißt du, das ist das Geheimnis, wie funktioniert man als Christ. Der nimmt aus der Hand Gottes. Der Herr hat zugelassen, der Herr nimmt es weg. Die bleiben demütig, unten durch gehen sie den Weg, fürchten sich nicht. Unsere große Bestimmung ist, Gott zu lieben, für Gott zu dienen, für Gott da zu sein und nur das tun, was er sagt, im Plan Gottes leben. Gott hat einen großartigen Plan. Wir sollen die Wunder erleben in unserem Leben, was er sagt. So wie diese Maria Magdalena. Lass die Nasenrümpfe machen. Sie hat ihr Leben Gott gegeben. Ihr Erspartes dem Herrn gegeben. So verschwende dein Leben für Gott. Und du hast nichts zu bereuen. Wenn du dein Leben für Gott verschwendest, du wirst nur gewinnen für die Ewigkeit. Du wirst gewinnen. So, als Christ, du musst wie Maria Magdalena mit den Anfechtungen fertig werden, mit dem ganzen dummen, religiösen, frommen Geschwätz. Ja, wir hätten es verkaufen können und den Armen geben können. Wir sind Botschafter Gottes, wir dienen hier weiter. Und wir sollen weitermachen, uns nicht unterkriegen lassen, sondern Gott hat mich berufen und ich stehe hier, bis er mich abruft. Bis er mich abruft. Bis wir weiter sind. Und weißt du, aber es gibt viele Leute, sobald sie Schwierigkeiten riechen, Widerstände auf sie zukommen, kritisiert werden, so ein bisschen schief angeguckt werden, dann verlieren sie gleich den Sieg. Sie geben gleich auf, wenn sie irgendwo Ablehnung erfahren, wenn sie nicht verstanden werden oder wenn jemand ihnen was sagt. Gott hat einen großartigen Plan für dich und mich, für unser Leben. Es ist nicht leicht. Weißt du, da ist die ganze Hölle, macht sich auf. In dem Moment, wo du dich aufmachst, da ist der Teufel los. Zieht alle Register. Und Paulus sagt, ich war nicht ungehorsam der himmlischen Erscheinung. Ist so wichtig, du hast eine Erscheinung, eine Vision, wenn du das hast, vorausgesetzt, das setze ich voraus. Aber wenn du diese Erscheinung hast, dann weißt du, ich werde für Gott arbeiten. Auch als Gefangener, auch wenn ich an Ketten gebunden bin. Stell dir mal vor, ich würde heute Morgen mit einem Soldaten oder mit einem Polizisten reinkommen, an einer Hand angekettet, so war Paulus, und hat Woche für Woche gepredigt, einen Gottesdienst gehalten. Und der Soldat, der war daneben oder hat eine Kette gehabt und saß daneben und hat zugehorcht. Ja, würdest du das machen? Würdest du sagen, was hat der Bruder mal, du das verbrochen? Ja, da würden die Leute reden und quatschen. Paulus sagt, ich war nicht ungehorsam. Ich war treu dieser himmlischen Erscheinung. Wir sind mit einer Berufung geboren, zur Welt gekommen. Paulus war schon von Kindesbeinen an berufen. Und jeder, der von Gott berufen wird, von Kindesbeinen an, der mit einer Vision zur Welt kommt, der wird vom Satan angegriffen, der Teufel will dich vernichten, du darfst gar nicht geboren werden. Die meisten hätten abgetrieben werden sollen. Die sollten gar nicht geboren werden, aber du bist trotzdem geboren, bist gesund und bist munter und fröhlich. Verstehst du? David wurde mit einer Berufung geboren. Keiner glaubte doch nicht, aber sein eigener Vater hat nicht mal eingeladen, als der König, als der Samuel zur Salbung kam, der wurde nicht mal eingeladen. Seine Geschwister glaubten nicht an ihn. Aber was war? Er war von Gott berufen, um Israel zu erlösen. Und die Hütte Davids wird der Herr aufrichten. Das ist das Geheimnis. Die wenigsten halten durch, weil sie nicht konsequent sind. Das ist so wichtig, konsequent sein. Und ich denke, dass diese Botschaft irgendwie jemand helfen soll und kann, dass du verstehst, ich bin geboren mit einer Vision, mit einem Auftrag. Das habe ich mit in diese Welt gebracht. Gott hat mich gewollt. Und ich habe eine Funktion. Was? Das musst du gar nicht so groß wissen. Weißt du, das wirst du schon merken, dass du eine Funktion hast. Und ich danke Gott, dass der Herr mich geführt hat, dass er mir die Augen geöffnet hat für das und das und das. Das liegt mir, ich habe Spaß, Freude. Und meistens das, wo du Freude und Spaß hast, ist deine Berufung, ist deine Vision. Verstehst? Der David war halt als Anbeter Gottes, so mit seiner Harfe und als König, zu befehlen, da hat er nur den blöden Schafen befohlen zuerst einmal. Da hat er gelernt, König zu sein. So, ich musste leiden und durch Leiden erfahren, was meine Berufung ist. Weißt du, und von Tag zu Tag wurde ich da verwandelt und hinein. Und plötzlich habe ich gesagt, Johannes, du solltest Prediger werden. Du solltest Wort Gottes verkündigen. Du solltest lernen, mit dem Wort Gottes umzugehen und zu arbeiten. Wort Gottes soll dein Werkzeug sein. So Stück für Stück bin ich da hineingekommen. Ich habe keine Väter und Mütter in Christus gehabt, die mich ermutigt haben. Im Gegenteil, die haben mich noch runtergezogen. Bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Das höre ich noch heute. Als ich da dachte, jetzt ziehe ich schön an, jetzt fange ich an, Gott zu dienen, von wegen. Verstehst du? Bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Aber ich bin Gott dankbar, dass er durchgehalten hat bei mir. Und dass er genug Stroh hat zum Heizen. Meine Freunde haben gesagt, das ist alles nur Strohfeuer. Aber genau, wenn du für Gott arbeitest, du wirst verspottet, leidest Druck und Spannungen und musst durch Schwierigkeiten, durch viel Trübsal ins Reich Gottes kommen. Gott lehrte mich. Und das, was er mich lehrte, möchte ich dir weitergeben. Schau auf Jesus und schau nicht auf Menschen. Schau auf Jesus und nicht auf Menschen. Auch wenn die noch so lieb sind. Verstehst du? Die Leute werden dir nicht helfen. Auch nicht die Frommen. Schau auf Jesus. Er lehrte mich. Weißt du, alle werden dich eines Tages verlassen, so wie Jesus. Schau auf ihn. So, schau. Sie haben ja alle den Herrn Jesus verleugnet, seine Ämter verspottet. Und was ist passiert? Jesus hat überlebt, er stand auf. Der Tod und Teufel konnte ihn nicht behalten. Jesus erlebte keine gute Behandlung. Wenn du eine Berufung hast in deinem Leben, wenn du erkennst, das ist der Plan Gottes. Ich muss sein in das, was meines Vaters ist, hat Jesus gesagt als 12-jähriger Bub. Das war seine Vision. Ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Und was ist gewesen? Er hat sich behauptet bis zum Schluss. So, ich habe angenommen, das, was Gott von mir wollte. Am Anfang habe ich ein bisschen gehadert. Wie geht das weiter? Und. Aber jetzt ist die Sache Gottes, geht weiter. Ich habe ein Buch. Ich glaube, wir haben dieses Buch auch hinten am Büchertisch. Einer, so ein alter Bruder. Ich werde nie vergessen. Alter Bruder, ich bin Christ geworden, bin getauft worden und nach der Taufe kommt er und bringt mir, sagt er, dieses Buch möchte ich dir schenken, Brüderchen. Verstehst du? So kommt er zu. Und weißt du, was das Buch war? Von Wilhelm Busch. Jesus, unser Schicksal. Und Jesus, unser Schicksal. Ich habe gar nicht verstanden, warum er mir dieses Buch schenkt, nach der Taufe. Jesus unser Schicksal. Und dieses Buch hat mich inspiriert. Und seitdem ist Jesus mein Schicksal. Jesus unser Schicksal. Das ist dieser alte Pfarrer in Essen, Jugendpfarrer. Jesus unser Schicksal. So, und ich möchte dir auch eines sagen. Ich habe das Buch nicht zum Verschenken, jetzt gerade im Augenblick. Aber ich möchte sagen, Jesus ist dein und mein und unser Schicksal. Das ist unsere Berufung. Unsere großartige Vision. Er ist unser Schicksal. Wir sind dazu da, auserkoren, diesen großen Gottesplan auszufüllen, diesen großartigen Plan in allem, was er ist. Weißt du, Jesus, unser Schicksal. Lass uns aufstehen und lass uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du bei uns bist, dass du unser Schicksal bist, dass du mein Schicksal geworden bist. Ja, was es auch immer ist, meine Lebensphilosophie. Ich darf mit dir leben, mit dir arbeiten, mit dir kämpfen. Ich darf dich an meiner Seite nehmen. Du bist mein Schicksal, Jesus. Ich danke dir und ich teile dein Schicksal. Wir teilen das. Wir sind jetzt Leidensgenossen, du und ich. Halleluja, Jesus, unser Schicksal. Ich segne jetzt die Gemeinde, die dein Wort gehört hat. Und lass, Vater, dass jeder jetzt dir dient. Dass jeder nicht nur am Weinstock lebt und wächst, sondern wirklich das produziert, was der Weinstock will. Dass wir Reben produzieren, dass wir jetzt Frucht tragen und dass wir eines Tages auf des Königstisch kommen. Herr, wir sind mit dir verbunden, auf Zeit und Ewigkeit. Können wir Amen sagen? Amen.